Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Vormarsch der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien treibt immer mehr Menschen in die Türkei. Die Regierung in Ankara gab an, seit Freitag hätten mehr als 130.000 Menschen die syrisch-türkische Grenze überschritten und es könnten noch wesentlich mehr werden. Die IS-Miliz soll in Nordsyrien mittlerweile etwa 130 Dörfer eingenommen haben. Die Ortschaften befinden sich rund um Ain al-Arab. Die auch unter ihrem kurdischen Namen Kobani bekannte Stadt ist jetzt von mehreren Seiten eingeschlossen.
Ein wenig ist der Krieg in Syrien heute auch in der Türkei angekommen. Kurdische Freiwillige wollen nach Syrien, einem Aufruf der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK folgen und die von IS eingekesselte Stadt Kobani verteidigen. Türkische Sicherheitskräfte aber hindern sie am Grenzübertritt. Es kommt zum Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. 130.000 syrisch-kurdische Flüchtlinge, so viele wie noch nie zuvor, hatten am Wochenende in der Türkei Zuflucht gesucht. Sie alle stammen aus der Umgebung der derzeit umkämpften Grenzstadt Ain al-Arab, kurdisch Kobani. Die meisten von ihnen sind Kinder, Frauen und Alte. Ihre Männer sind zumeist noch dort. Geschätzte 200.000 harren in der von IS belagerten Heimat aus. Sollte Kobani fallen, kämen auch sie und damit eine neue, noch größere Flüchtlingswelle. Wohl auch hierher, in die grenznahe türkische Stadt Suruç. Seit gestern hat sich deren Einwohnerzahl fast verdoppelt, von gut 50.000 auf über 100.000. Ihr Obdach auf Zeit sind Zelte, leerstehende Gebäude oder Moscheen. Für die Verpflegung sorgt in gewisser Weise die ganze Stadt. Fast jeder spendet, fast jeder hilft. Die IS hat Menschen hinrichten lassen, einzig um uns Angst zu machen. Wir sind zweimal geflüchtet, erst nach Kobani und jetzt in die Türkei. Insgesamt leben derzeit fast 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei, zum Teil schon seit Jahren. Wie lange sie noch bleiben, niemand weiß es.
Weitere Hintergrundinformationen zur Situation der Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze finden Sie auf tagesschau.de. In einem Interview beleuchten wir außerdem die Rolle Ankaras im Konflikt mit der Terrormiliz. Der französische Premierminister Valls hat in Berlin um Vertrauen in den Reformwillen seiner Regierung geworben. Zwar sei die wirtschaftliche Situation schwierig, sagte Valls nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel. Paris werde die angekündigten Reformen aber auf jeden Fall umsetzen. Dazu zählen Einsparungen von 50 Milliarden Euro bis zum Jahr 2017. Merkel nannte das Programm anspruchsvoll. Ob es allerdings ausreiche, müsse die EU-Kommission bewerten.
Militärische Ehren für den Gast aus Paris. Danach, hinter verschlossenen Türen beim Gespräch mit der Bundeskanzlerin, ist es wohl weniger harmonisch zugegangen. Merkel erwartet von Frankreich einen strikten Sparkurs und zügige Reformen.
Der Premierminister hat mich über das anspruchsvolle, ambitionierte französische Reformprogramm informiert. Und von unserer Seite darf ich dazu nur sagen, dass wir sehr viel Erfolg bei der Umsetzung wünschen.
Die Franzosen indes wollen sich nicht so gerne von den Deutschen erklären lassen, wie sie ihr Land sanieren sollen. Ich verstehe die Zweifel der Deutschen, aber wir werden unsere Reformen zügig umsetzen im Interesse Frankreichs und Deutschlands. Frankreichs Wirtschaftsmotor stottert. Die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei den jungen Leuten ist jeder Fünfte ohne Job. Die Einkäufe im Ausland übersteigen die Ausfuhren dramatisch, während Deutschland Exportrekorde verzeichnet. Die Folge: Die Staatsverschuldung wird frühestens 2017 der europäischen 3%-Regel entsprechen. Am Nachmittag besucht Manuel Valls das Airbus-Werk in Hamburg, ein Beispiel für gute deutsch-französische Zusammenarbeit. Und er trifft Wirtschaftsminister Gabriel, der, anders als die Kanzlerin, den Franzosen mehr Zeit geben möchte, ihre Finanzen zu ordnen.
Wer krisenverschärfende Maßnahmen vorschlägt, der verhindert Reformen. Und deswegen rate ich dazu, dass wir mit Frankreich über einen Wachstumspakt reden.
Das war ein kühler Empfang heute für den französischen Premierminister. Von deutsch-französischer Freundschaft war nicht viel zu spüren. Angela Merkel ist in der Zwickmühle. Zu strenge Sparmaßnahmen unterstützen in Frankreich den rechtsextremen Front National. Ist sie zu nachgiebig, treibt sie in Deutschland die Wähler dem eurokritischen AfD in die Arme. Nach der Lösung wird in Berlin, Paris und Brüssel noch gesucht.
In Polen ist die neue Regierung offiziell im Amt. Als Ministerpräsidentin wurde Ewa Kopacz vereidigt. Die 57-Jährige tritt die Nachfolge von Donald Tusk an, der im Dezember als EU-Ratsvorsitzender nach Brüssel geht. Am 1. Oktober muss sich das neue Kabinett noch einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Die Regierungskoalition hat dort eine knappe Mehrheit.
Der Vorgänger Donald Tusk freut sich über seine Nachfolgerin Ewa Kopacz, denn sie war seine Wunschkandidatin. Die politische Kontinuität soll also gewahrt bleiben in Zeiten außenpolitischer Verunsicherung. Vor allem in diesen unsicheren Zeiten wird von mir Mut und Besonnenheit gefordert. Herr Präsident, ich garantiere Ihnen harte, solide Arbeit jeden Tag. Sie gilt als harte Arbeiterin, das Glamouröse mag sie nicht. Fast unauffällig hat sie sich in die Spitze der Partei, der Bürgerplattform, gearbeitet. Die frühere Kinderärztin erwarb sich Respekt als Gesundheitsministerin. Ihr allein wurde zugetraut, nach dem Weggang Tusks die innenpolitische Stabilität zu garantieren. Ihre Regierungszeit wird schwierig angesichts der aktuellen Krisen und der Instabilität und Unsicherheit östlich von unseren Grenzen. Dass der international anerkannte Radoslaw Sikorski nicht mehr Außenminister ist, mitten in der Ukraine-Krise, wird kritisiert. Sein Nachfolger, der außenpolitisch eher unerfahrene Grzegorz Schetyna, soll mehr als sein Vorgänger den Dialog suchen mit Moskau und Kiew.
Die guten deutsch-polnischen Beziehungen werden sich auch mit der neuen Regierung nicht verändern. Dabei ticken die Länder nicht immer gleich. Die deutsche Haltung gegenüber Putin wurde in Polen als zu nachgiebig empfunden. Und trotzdem, Angela Merkel und Donald Tusk verstanden sich immer gut. Und das wird bei dem Duo Merkel-Kopacz ebenfalls so sein. Beide gelten überdies als pragmatisch, uneitel und durchsetzungsstark.
Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Poroschenko massiv Waffen bei den Kämpfen mit den Separatisten verloren. Der vereinbarte Truppenrückzug sei für das Militär eine Gelegenheit, seine Einheiten wieder auszurüsten, sagte Poroschenko. NATO-Mitglied Polen erklärte sich inzwischen zu Waffenverkäufen an das Nachbarland bereit. Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie sind die ersten Vorausteams der UN-Sondermission heute in Westafrika eingetroffen. Auch Deutschland hat mehr Unterstützung zugesagt. Die Bundeswehr plant, sich an einer Luftbrücke in die am stärksten betroffenen Länder zu beteiligen. Verteidigungsministerin von der Leyen warb bei der Bundeswehr um Freiwillige für den Kriseneinsatz in den Ebola-Gebieten. Gefragt sei vor allem medizinisches und technisches Personal.
Fiebermessen vorm Schulbeginn. Händewaschen in den Unterrichtspausen. Mit solchen Hygienevorschriften versucht Nigeria, die Verbreitung von Ebola einzudämmen. Doch für die bereits Infizierten in den betroffenen Ländern fehlt es oft an fast allem. Solche Krankenstationen mit etwa 300 Betten will die Bundeswehr nun zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem THW in der Krisenregion aufbauen und betreiben. Auch das Personal dafür soll aus Deutschland kommen, kündigt am Morgen die Verteidigungsministerin an.
Ich werde heute einen Aufruf innerhalb der Bundeswehr starten, dass diejenigen, die wollen und können, sich melden. Die müssen dann wissen, dass sie genaue Informationen kriegen, ausgebildet werden und vor allem den Schutz haben, dass, wenn etwas passiert vor Ort, sie auch zurückgeführt werden hier nach Deutschland.
Das meiste medizinisch-pflegerische Personal bei der Bundeswehr sei Zivilpersonal. Es könne nicht zu einem solchen Einsatz verpflichtet werden. Ärzte und Pfleger seien vor Ort dringend notwendig, meint Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation ist mit etwa 2000 Personen im Einsatz und hatte vor kurzem der Bundesregierung Untätigkeit vorgeworfen.
Mein Eindruck ist ja, die Ernsthaftigkeit, auch die zeitliche Dringlichkeit der Hilfe für Ebola, für die Ebola-Länder ist jetzt angekommen. Und jetzt bedarf es natürlich schnelle Schritte der Umsetzung, dass diese Hilfe tatsächlich in den betroffenen Ländern ankommt.
Bis Ende kommender Woche soll eine Luftbrücke in die Krisenregion eingerichtet werden. Das Verteidigungsministerium rechnet damit, dass es noch etwa einen Monat dauert, bis auch medizinisches Personal aus Deutschland geschickt werden kann.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat mehr Hilfe für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gefordert. Zum Auftakt der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda versprach Marx die Hilfe der Kirche bei der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge. Zur steigenden Zahl von Kirchenaustritten sagte er, man solle nicht die Statistiken bejammern, vielmehr müsse die Kirche gute Arbeit vor Ort machen. Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau beim Lichtkonzern Osram sind heute insgesamt etwa 2000 Beschäftigte auf die Straße gegangen. In Augsburg versammelten sich Mitarbeiter aus den bayerischen Werken zu einem Demonstrationszug. Osram will in den kommenden 3 Jahren weltweit 7800 Arbeitsplätze abbauen, davon 1700 in Deutschland.
Im Tarifstreit mit dem Internetversandhändler Amazon erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Beschäftigte von Amazon legten heute parallel an 4 deutschen Standorten die Arbeit nieder. Ausstände gab es in Verteilzentren in Bad Hersfeld und Leipzig sowie an Standorten in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Verdi will durchsetzen, dass Amazon seine Mitarbeiter nach den Tarifverträgen im Einzel- und Versandhandel bezahlt. Der Online-Händler lehnt das ab, er sieht sich selbst als Logistikkonzern.
Es war eine Reise über hunderte Millionen Kilometer. In der vergangenen Nacht hat die US-Marssonde MAVEN ihr Ziel erreicht. Sie schwenkte in die Umlaufbahn des roten Planeten ein. Nun kann die Sonde ihre Arbeit aufnehmen und die Marsatmosphäre untersuchen. Die Raumfahrtbehörde NASA verspricht sich Anhaltspunkte, wie sich das Klima dort verändert hat.
Gratulation, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Stolz und Erleichterung bei den NASA-Wissenschaftlern in Littleton, Colorado. Ihre Marssonde MAVEN ist in der Umlaufbahn des roten Planeten angekommen, nach 10 Monaten und rund 711 Millionen Kilometern durchs All. Jungs, ich kann nur sagen, wir sind im Mars-Orbit. 11 Jahre lang haben wir gebraucht, um dahin zu kommen und zu erforschen, was wir immer wissen wollten. Die Marslandschaft karg und lebensfeindlich, das Klima kalt. Dabei war der rote Planet einst warm und wasserreich. Die Atmosphäre enthielt Kohlendioxid. Die Marssonde MAVEN wird uns sagen, wie sich die Atmosphäre entwickelt hat. Das ist wichtig, denn der Mars sah vor Milliarden Jahren der Erde viel ähnlicher als heute. Dann gab es einen Klimawandel und wir wollen wissen, was da passiert ist. MAVEN soll 1 Jahr lang den Mars umkreisen und dem Planeten dabei bis auf 125 Kilometer nahe kommen. Noch dichter dran ist nur der NASA-Roboter Curiosity. Er dreht seit August 2012 seine Runden. Die Forscher der US-Raumfahrtbehörde planen nun eine bemannte Mars-Mission für das Jahr 2030.
Nach den heftigen Unwettern vom Wochenende sind die Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz in vollem Gange. Mehrere Häuser, wie hier in Ransweiler, sind voller Schlamm und Geröll. Das ganze Ausmaß der Schäden wird erst jetzt sichtbar. Nach heftigen Regenfällen hatten sich Schlammlawinen gelöst und mehrere Dörfer überschwemmt. Einige Straßen und Bahnstrecken bei Koblenz sind noch immer gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. September.
Das Tiefdruckgebiet über Deutschland wandert weiter nach Osten. Die eingeflossene Kaltluft bleibt erstmal. Von Westen nähert sich ein Hochdruckkeil und der beschert zumindest im Südwesten morgen häufig Sonnenschein. Und dort zeigen sich heute Nacht auch öfter die Sterne. Richtung Osten und Südosten überwiegen noch die Wolken. Hier und da bringen sie Schauer, vor allem im Stau der Berge. Am Tag scheint im Südwesten meist die Sonne, sonst ist es teils sonnig, teils wolkig. Im Nordwesten werden die Wolken dichter und in Nordseenähe gibt es später einzelne Schauer. Der Wind wird schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Im Allgäu sinkt die Temperatur heute Nacht auf den Gefrierpunkt, an der Nordsee dagegen bis 12 Grad. Auch morgen frische 11 bis 17, im Südwesten immerhin bis 19 Grad. Am Mittwoch breitet sich von Nordwesten Regen aus, dabei vor allem in Küstennähe windig, Richtung Südosten freundlicher und auch wieder etwas wärmer. Am Donnerstag gibt's mehr Wolken als Sonne und örtlich etwas Regen. Am Freitag wird es, abgesehen vom Norden, wieder freundlicher.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit den Tagesthemen und einem Interview mit dem französischen Premierminister Manuel Valls. Das Gespräch finden Sie bereits jetzt auf tagesschau.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.